NDR Info. Echo des Tages.
Mit Ulrike Heckmann die Themen unter anderem neue Vermittlungsversuche wegen Gewaltwelle in Nahost, slowenische Hilferufe angesichts der Flüchtlingsströme auf dem Balkan, Reaktionen auf die Pegida-Demonstration in Dresden, Abschluss der maritimen Konferenz in Bremerhaven, der IG Metall-Kongress in Frankfurt, Merkel in Haltern und Greenpeace bietet für Vattenfalls Braunkohlesparte. Täglich neue Anschläge, Gegenreaktionen, Tote in Nahost, die anhaltende Gewaltwelle im Nahen Osten, ausgelöst unter anderem durch Streitigkeiten um den Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt, löst international Sorge aus. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat bei einem Überraschungsbesuch im Nahen Osten heute zu einem Ende der Gewalt zwischen den Israelis und Palästinensern aufgerufen. Christian Wagner.
So kurzfristig kommt ein Besuch des UN-Generalsekretärs wohl selten zustande. Es war schon später Vormittag, als die israelischen Regierungsstellen die Termine bei Staatspräsident Rivlin am Nachmittag und Ministerpräsident Netanyahu am Abend überhaupt ankündigen konnten. Da hatte Ban Ki-moon mit einer Videobotschaft an Palästinenser und Israelis schon mal den Ton gesetzt.
I'm dismayed, as we all should be, when I see young people, children, picking up weapons and seeking to kill.
Ban sagte, er sei, wie wohl alle, darüber bestürzt, dass junge Menschen, ja Kinder, zu den Waffen greifen würden, um zu töten. Seit über 2 Wochen dauert die Serie von Gewalttaten in Israel und dem besetzten Westjordanland schon an. Und auch heute wieder. In Hebron ließ die Armee in der Nacht die Wohnung eines verurteilten Attentäters unbewohnbar machen. Daraufhin griffen junge Palästinenser Armeepatrouillen an. Dabei wurde ein 24 Jahre alter Palästinenser durch einen Schuss in den Kopf getötet. Ebenfalls in der Nähe von Hebron warfen Palästinenser Steine auf Autos. Ein israelischer Fahrer starb, als er ausstieg und von einem LKW erfasst wurde. Weiter nördlich im Westjordanland soll ein Palästinenser versucht haben, Passanten mit seinem Auto zu töten. Der Mann wurde erschossen. Viele der Attentäter sind erst 18 oder gar erst 16 Jahre alt gewesen. Der UN-Generalsekretär spricht deshalb die palästinensische Jugend an.
I understand your frustration. I know your hopes for peace.
Ich verstehe, dass ihr frustriert seid. Ich weiß, dass eure Hoffnung auf Frieden immer wieder zerstört wurde. Ihr seid wütend über die anhaltende Besatzung und den Ausbau der Siedlungen. Ich verlange von euch nicht, untätig zu bleiben, aber ihr müsst die Waffen der Verzweiflung niederlegen. Gewalt untergrabe nur den berechtigten Anspruch auf nationale Selbstständigkeit, auf einen eigenen Staat, sagte Ban Ki-moon. Nur darum geht es den jungen Palästinensern wohl gar nicht mehr, denn es ist kein organisierter Aufstand, es gibt keine politische Botschaft der Gewalt. Als Motiv nennen Jugendliche dagegen meist die Al-Aqsa, die Ansprüche radikaler Israelis auf die Moschee und die gewaltsamen Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten auf dem Tempelberg sind für die perspektivlose Jugend der Palästinenser ein Symbol, in dem sich ihre Lage spiegelt. Das alles hatte Ban Ki-moon angesprochen, als er sich an die israelische Öffentlichkeit wandte. Deren Wunsch nach einem Leben in Sicherheit sei selbstverständlich. Aber Kriege, Militärcheckpoints, harte Gegengewalt der Sicherheitskräfte und die Zerstörung von Wohnhäusern werden weder den Frieden noch die Sicherheit bringen, die sie brauchen. Israel erhöht den Druck auf die Palästinenser weiter. Bei Ramallah wurde am Morgen Hassan Youssef festgenommen, Mitbegründer der Hamas. Und in Jerusalem kündigte die Polizei an, dass sie hunderte Jugendliche festnehmen werde, weil sie Steine oder Brandsätze geworfen hätten. Der Polizeichef sagte, mit dieser Strategie könne die Gewalt gestoppt werden. Im arabischen Wohnviertel Silwan, unterhalb des Tempelbergs, verloren gestern 5 palästinensische Familien ihre Häuser, in denen sie seit fast 70 Jahren leben. Sie hatten einen langen Rechtsstreit verloren. In ihre Häuser ziehen jetzt jüdische Siedler ein.
Nicht nur der UN-Generalsekretär, auch Bundesaußenminister Steinmeier, der seine Nahostreise heute in Jordanien beendet hat, mit der Eröffnung der OSZE-Mittelmeerkonferenz, mahnte Israelis und Palästinenser von Amman aus zur Besonnenheit.
Mein Appell geht an alle Verantwortlichen, jetzt kein Öl ins Feuer zu gießen, sondern mit Augenmaß zu agieren und zur Beruhigung der Lage beizutragen. Alles andere würde mit unabsehbaren Folgen den Konflikt nur weiter anheizen. Auch diese Entwicklung zeigt, wie wichtig es ist, jetzt eigentlich einen neuen Anlauf im Nahostfriedensprozess zu versuchen, die Sprachlosigkeit zwischen Israelis und Palästinensern zu überwinden. Aber wir sehen gleichzeitig auch, wie schwierig es ist und wie schwierig es selbst für denjenigen ist, der die Hälfte seiner Amtszeit mit dem Versuch Frieden im Nahen Osten herbeizuführen, John Kerry geworden ist, die Parteien zueinander zu bringen.
Bundesaußenminister Steinmeier beim heutigen Besuch in Amman. US-Außenminister Kerry wird übermorgen in Berlin erneut versuchen, Brücken zu bauen. Er trifft den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu, der morgen Abend bereits von Angela Merkel im Kanzleramt empfangen wird. Doch was kann Vermittlung von außen in diesem immer wieder gewaltsam aufflammenden Konflikt in Nahost wirklich erreichen? Ein Kommentar dazu von Thorsten Teichmann.
Vor einem Jahr endete in Jerusalem eine Serie von Angriffen und Gewalt, erst nachdem sich US-Außenminister Kerry eingeschaltet hatte. Kerry verlangte von der israelischen Regierung, das Gebet auf dem Haram al-Sharif, dem Tempelberg, für Palästinenser nicht länger zu beschränken. Er sprach außerdem mit dem palästinensischen Präsidenten Abbas und Jordaniens König Abdallah. Danach verkündete der Amerikaner in Amman, man habe konkrete Schritte vereinbart, die beide Seiten umsetzen, um die Ruhe wiederherzustellen. Im November 2014 funktionierte das. Doch wie oft kann Kerry diese Vermittlung wiederholen? Es wäre dringend notwendig. Seit Anfang Oktober ist die Angst auch in israelische Städte zurückgekehrt. Junge Palästinenser attackieren mit Messern, Autos und in einzelnen Fällen auch mit Schusswaffen Passanten und israelische Soldaten. Die Zahl der Todesopfer steigt. Nach Ansicht israelischer Geheimdienste versucht der palästinensische Präsident Abbas trotz politischer Rhetorik intern zu vermitteln. Doch die jugendlichen Täter treiben Frust über Stagnation und Hoffnungslosigkeit. Sie lehnen Abbas und dessen Fatah-Bewegung ab, aber offenbar auch jede andere palästinensische Organisation. Sie hassen ihre Politiker offenbar genauso wie die israelische Besatzungsmacht. Weder Palästinenser noch Israels Armee scheinen die Attentäter kontrollieren zu können. Israels Ministerpräsident Netanyahu verspricht seiner Bevölkerung einen Krieg bis zum Sieg über den Terror. Auch weil für Zugeständnisse an die Palästinenser und Ausgleich in der aktuellen Situation erst recht das politische Kapital fehlt. Die Regierung setzt Soldaten in Städten ein. Die Polizei hat Stadtteile von Jerusalem mit Betonblöcken abgeriegelt. Den Bau einer Mauer in Jerusalem hat das Kabinett nach 5 Betonelementen dann aber doch gestoppt. Die Armee reagiert mit Tränengas und scharfer Munition auf Demonstranten. Viele Palästinenser sind gestorben, Hunderte verletzt worden. Wirtschaftsminister Bennett erklärt, man müsse sich in Anbetracht der Gewalt endgültig von der Idee einer Zwei-Staaten-Lösung verabschieden, denn die Hoffnung auf einen eigenen Staat treibe die jungen Palästinenser an. Bennett ist in Nahost nicht der Einzige, der versucht, politisches Kapital aus der beängstigenden Entwicklung zu schlagen. Natürlich ist das Ausdruck von Hilflosigkeit, aber für die internationale Gemeinschaft stellt sich zunehmend die Frage, an welcher Stelle Vermittler noch ansetzen können, um eine weitere Eskalation zu stoppen. Eine Antwort darauf hat der Generalsekretär der Vereinten Nationen Ban Ki-moon bei seinem Besuch in Nahost nicht geliefert. Israels Regierungschef Netanyahu fliegt nach Berlin, um Bundeskanzlerin Merkel und vor allem US-Außenminister Kerry zu treffen, aber auch das wird schwer. Israelische Regierungspolitiker sprechen offen darüber, was sie von Vorschlägen der US-Regierung halten. Justizministerin Shaked erklärte sinngemäß, die Amis sollten sich mal nicht so anstellen. Wenn Menschen mit Messern durch die Straßen von New York laufen und andere Leute erstechen würden, so Shaked, dann würde die Polizei dort auch keine Ausweise verlangen, sondern ihre Waffen zücken. Die US-Regierung könne also reden, wie sie will. Israels Regierung werde tun, was notwendig ist. Die deutsche Außenpolitik flüchtet in dieser Situation offenbar in eine Art La-La-Land. Anders ist die einseitige und realitätsferne Erklärung von Außenminister Steinmeier nach 16 Tagen Konflikt nicht zu verstehen. Es wäre schon ein Fortschritt, wenn das Auswärtige Amt nicht länger die Versuche von Diplomaten anderer Staaten torpediert, die auf internationaler Ebene dem Konflikt mit Verstand beikommen wollen, bevor es zu spät ist. Der Vorschlag der französischen Seite, Verhandlungen auf Basis der arabischen Initiative und eine zeitliche Begrenzung, ist derzeit immer noch der beste Ausgangspunkt. Sobald Deutschland und auch die USA bereit sind, Frankreich vor den Vereinten Nationen zu unterstützen, kann sich die internationale Gemeinschaft vielleicht wieder in Nahost längerfristig engagieren.
Thorsten Teichmann kommentierte. Seit der Schließung der Grenzübergänge Ungarns zu Kroatien ist Slowenien zum neuen Brennpunkt der Flüchtlingskrise geworden. Das slowenische Militär soll nun die Polizei im Land unterstützen. Die Regierung bat auch die EU um Unterstützung. Der Zustrom von Flüchtlingen in den vergangenen 3 Tagen habe alle beherrschbaren Möglichkeiten überschritten, heißt es. Die slowenische Regierung kritisierte außerdem, dass die kroatischen Behörden die Einreisebeschränkungen an der Grenze zu Serbien aufgehoben und den dort in Regen und Schlamm gestrandeten Flüchtlingen erlaubt hätten, weiter nach Slowenien zu ziehen. Ralf Borcher.
Tausende Flüchtlinge, darunter viele Kinder, saßen auch heute an der Grenze von Kroatien nach Slowenien fest. Die slowenische Grenzpolizei hatte die Sperren gestern Abend geöffnet und mehrere tausend Menschen ins Land gelassen. Dann schlossen sich die Barrieren über Nacht wieder. Im Wechsel zwischen Grenzöffnung und Schließung ging es den ganzen Tag über weiter. Dieser Flüchtling aus Syrien wartet seit Stunden und ist verzweifelt.
I want to bust this border. If I can, maybe I will not continue to bust any border.
Ich will einfach nur diese Grenze passieren, irgendwie. Vielleicht geht es auch gar nicht mehr weiter und ich komme über keine Grenze mehr. Ich weiß nicht, wo der nächste Bus, der nächste Zug fährt, warum sie uns hier festhalten. Ich verstehe es nicht. Die slowenische Regierung fühlt sich zunehmend überfordert und hat den Einsatz der Armee angekündigt. Nach der entsprechenden Zustimmung des Parlaments sollen innerhalb von 2 Tagen mehrere hundert Soldaten zur Grenzsicherung eingesetzt werden und beim Weitertransport der Flüchtlinge Richtung Österreich helfen. Der slowenische Regierungschef Miro Cerar schließt auch den Bau eines Grenzzauns zu Kroatien nicht mehr aus. Abhängig von der Gesamtlage werden wir die Kontrollen an der Grenze zu Kroatien verstärken, sowohl durch die Polizei mit logistischer Unterstützung der Armee als auch mit Hilfe anderer technischer Mittel. So Cerar. Slowenien mit seinen nur 2 Millionen Einwohnern könne unmöglich das Flüchtlingsproblem stoppen, organisieren oder lösen, heißt es in Ljubljana. Gleichzeitig beschuldigt die slowenische Regierung Kroatien, weiter ohne vorherige Absprache viel zu viele Flüchtlinge an die Grenze zu schicken. Kroatien fühlt sich seinerseits von der Europäischen Union im Stich gelassen und vom Nachbarland Serbien unter Druck gesetzt. Kroatien wird kein Hotspot für Flüchtlinge werden, betont der kroatische Regierungschef Zoran Milanovic. Wir werden nicht zulassen, dass sich in Kroatien mehr Menschen aufhalten, als wir in der Lage sind, aufzunehmen. Während die Schuldzuweisungen hin und her gehen und die EU von einer koordinierten Flüchtlingspolitik weit entfernt bleibt, scheint eines festzustehen: Die Zahl der Flüchtlinge, die aus der Türkei und Griechenland Richtung Österreich und Deutschland drängen, sinkt nicht, sie steigt.
Über die Aufnahme syrischer Bürgerkriegsflüchtlinge diskutiert Deutschland nicht erst seit Bundeskanzlerin Merkel Anfang September entschied, Zehntausende in Ungarn festsitzende Flüchtlinge ins Land zu lassen. Seit 2011 hat Deutschland 300.000 syrische Flüchtlinge aufgenommen. Rund 35.000 davon kamen über sogenannte humanitäre Aufnahmeprogramme. Laut Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen für Integration und Migration ein kopierenswertes Modell. Katrin Brandt.
Über 2 Jahre ist es her, da hatte ein deutscher Außenminister Mitleid.
Ich sehe dieses schreckliche Leid in Syrien. Ich sehe Millionen Menschen auf der Flucht im Lande und außerhalb.
Guido Westerwelle hieß der Außenminister und er forderte, mehr Flüchtlinge aus Syrien aufzunehmen.
Wir haben jetzt damit begonnen, dass die ersten der 5.000 weiteren Zugesagten aufgenommen werden. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass ganz Europa sich auch in diese Solidarität begibt.
5.000 besonders Schutzbedürftige waren es zuerst. Weitere 15.000 folgten bis heute. Eingeladen von der Bundesregierung, ausgesucht unter anderem von der Caritas und dem Flüchtlingshilfswerk der UN. 15 Bundesländer halfen zudem in Deutschland lebenden Syrern, rund 15.000 Verwandte in Sicherheit zu bringen, auf legalem Weg und ohne Schlepper. Rund 35.000 Menschen also rettete Deutschland bisher über sogenannte humanitäre Aufnahmeprogramme. Ein gutes Modell, meint der Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen für Migration und Integration, nachdem er die Programme in einer Studie untersucht hat.
Sie bieten gerade besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen einen sicheren und legalen Zugang nach Europa,
sagt Cornelia Schuh, Leiterin des Forschungsbereichs. Aufnahmeprogramme entlasten zudem die Nachbarn der Krisenstaaten und das Asylsystem des aufnehmenden Landes. Und sie erlauben es, den Zuzug zu koordinieren. Im Moment nämlich kommen in erster Linie junge Männer, die den gefahrvollen Weg auf sich nehmen können, sagt Markus Engler, Verfasser der Studie.
In Aufnahmeprogrammen ist es so, dass man sich fast annähert an die tatsächliche Verteilung von Flüchtlingen in der Krisenregion.
Der Sachverständigenrat bemängelt allerdings, dass die Programme bisher nicht gut aufeinander abgestimmt und Flüchtlinge aus den Länderprogrammen oft schlechter gestellt waren. Außerdem müssen ihre Verwandten oft teure Verpflichtungen übernehmen. Das wichtigste Problem ist im Moment jedoch, dass Bund und Länder ihre Programme haben auslaufen lassen. Ganz offensichtlich unter dem Eindruck der hohen, ungeordneten Zuwanderung. Dabei wären die Programme laut Sachverständigenrat eine echte Erleichterung und vor allem ein Modell für die Europäische Union, sagt Cornelia Schuh.
Aufnahmeprogramme auf europäischer Ebene sollten substanziell sein. Also ein zu kleines Kontingent ist natürlich kein wirklicher Anreiz für die Flüchtlinge, das als echt einen alternativen Weg zu begreifen.
Solche Aufnahmeprogramme innerhalb der EU zu vereinbaren, dürfte aber im Moment schwierig sein. Gerade wird versucht, rund 160.000 Flüchtlinge umzuverteilen, mit bescheidenem Erfolg.
Nach der islamfeindlichen Pegida-Demonstration in Sachsen mit tausenden Teilnehmern warnten mehrere Bundespolitiker heute vor zunehmenden rechtspopulistischen und ausländerfeindlichen Tendenzen. Innenminister de Maizière sprach von einem unerträglichen Maß des Hasses gegen Flüchtlinge und Politiker. Justizminister Maas appellierte an die Gesellschaft, dagegen zu halten. Zum ersten Jahrestag der Pegida-Bewegung standen sich in Dresden am Abend zehntausende Unterstützer und Gegner der fremdenfeindlichen Gruppe gegenüber. Zwischen beiden Seiten kam es laut Polizei immer wieder zu Auseinandersetzungen. Unter Deko über den Tag danach.
In Dresden wurde nach den Krawallen der gestrigen Nacht offenbar bislang nur ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen einen der Pegida-Redner ermittelt die Staatsanwaltschaft. Der deutsch-türkische Autor Akif Pirinci hatte in einer islam- und fremdenfeindlichen Rede unter anderem den Satz geäußert, die KZs sind ja leider derzeit außer Betrieb. Wir prüfen die strafrechtliche Relevanz, sagte Oberstaatsanwalt Lorenz Hase. Ermittelt wird wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Die Polizei, die bei AFP zitiert wird mit 50 eingeleiteten weiteren Strafverfahren, sagte dem MDR, derzeit sei alles im Vorstadium einer Prüfung. Man gebe deshalb momentan keine offiziellen Zahlen heraus. Drei Menschen waren gestern vorübergehend in Gewahrsam genommen worden, laut Polizei. Wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und Körperverletzung. Im Polizeibericht ist nur von einem Schwerverletzten die Rede. Eine Einschätzung von gestern Abend ist jedoch insofern schwierig, als dass der Polizeibericht sich nicht deckt mit vielen Ereignissen, die Reporter unterschiedlichster Medien in der gesamten Stadt vermeldeten. So wird zum Beispiel nicht berichtet im Polizeibericht, wie viele Menschen verletzt wurden bei dem Überfall von Hooligans auf eine Veranstaltung am Postplatz. Teilnehmer berichteten übereinstimmend, die Veranstaltung sei nicht durch die Polizei geschützt gewesen. Diese kam erst hinzu, als die Schlägerei bereits im Gange war. Nicht vermeldet von der Polizei werden ein Journalist der Deutschen Welle, der von Pegida-Anhängern geschlagen wurde. Ebenfalls ein Journalist von Rüptli TV, der von Pegida-Anhängern verprügelt worden sein soll, wie Russia Today per Video verbreitete. Der DJV hat inzwischen diese Kommunikation der sächsischen Polizei kritisiert.
Mit Investitionen und Entlastungen stärkt die Bundesregierung der maritimen Wirtschaft den Rücken. Diese suchte bei der 9. Nationalen Maritimen Konferenz in Bremerhaven nach Zukunftsperspektiven. Eine davon lautet Zusammenarbeit. Katharina Spätmann.
Die Bundesregierung sagte den maritimen Branchen Unterstützung zu. In seiner Rede bekräftigte Verkehrsminister Dobrindt die Zusagen, die Bundeskanzlerin Merkel den Reedern bereits am ersten Konferenztag gemacht hatte. Die Reeder dürfen künftig die gesamte Lohnsteuer der Seeleute einbehalten, statt wie bisher 40%. Verkehrsminister Dobrindt.
Wir entlasten die Reeder um deutlich mehr als 100 Millionen Euro, meine Damen und Herren, weil es uns darum geht, dass die Menschen, die auf den Schiffen, bei den Lotsen, überall im Bereich der maritimen Kompetenz ihren Dienst tun, dies auch weiter hier erlernen können und eine Chance auf Ausbildung haben und dafür sorgen, dass wir bei der maritimen Kompetenz nach wie vor weit vorne mit dabei sind.
Sowohl Dobrindt als auch Wirtschaftsminister Gabriel bekannten sich ausdrücklich zur geplanten Vertiefung von Elbe und Weser. Allerdings rief Gabriel die deutschen Seehäfen auf, zusammenzuarbeiten. Es gehe nicht um die Frage Hamburg, Bremerhaven oder Wilhelmshaven, sondern vielmehr um den Wettbewerb zwischen Deutscher Bucht und Rotterdam, Amsterdam und Antwerpen. Ein Hafenkonzept soll künftig die Zusammenarbeit der deutschen Seehäfen regeln. Dieses Papier soll noch in diesem Jahr vorliegen. Außerdem will die Bundesregierung 10 Millionen Euro zusätzlich in den Schiffbau stecken für Forschung und Entwicklung. Mit insgesamt 350 Millionen Euro will sie zudem die Anbindung der Seehäfen verbessern und den Schienenverkehr ausbauen. Die Hochseewindenergie soll Planungssicherheit erhalten, dafür aber ab 2017 weitgehend ohne Subventionen auskommen. Anfang des kommenden Jahres soll das Bundeskabinett über die maritime Strategie der Regierung abstimmen.
Mindestens drei Kaufinteressenten gibt es für die Lausitzer Braunkohlesparte des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall. Einer davon will die Kohle im Boden lassen und Vattenfall den Ausstieg bezahlen lassen. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace. Angela Ulrich.
Annika Jakobsson von Greenpeace Schweden redet nicht um den heißen Brei herum.
I have been asked several times the past 2 weeks, are Greenpeace Nordic serious in this?
Ich bin immer wieder gefragt worden, ob Greenpeace Nordic das ernst meint mit dem Kaufangebot für Vattenfalls Braunkohlesparte, sagt die Präsidentin der schwedischen Umweltorganisation und schaut entschieden in die Kameras. Im selben Atemzug gibt sie die Antwort, absolut, und bisher seien sie die einzigen Ernsthaften in diesem Prozess.
I believe we are the only serious part in this process so far.
Greenpeace hat am Mittag seine formelle Interessensbekundung abgegeben, denn die Frist dafür läuft heute ab. Auch noch im Rennen sind 2 tschechische Konzerne. Aber die Umweltorganisation macht auch klar, dass sie mit ganz anderen Zahlen rechnet, was den Wert von Vattenfall angeht. Der schwedische Energiekonzern müsse eigentlich noch drauflegen beim Verkauf seiner deutschen Braunkohlesparte in der Lausitz in Brandenburg und Sachsen, sagt Annika Jakobsson.
The important conclusion of this estimation is that the true value of Vattenfalls lignite assets are negative.
Der wahre Wert von Vattenfalls Braunkohle ist negativ, also im Minus, weil die Folgekosten des Ausstiegs viel höher sind als bisher angegeben. Greenpeace will das deutlich machen, indem die Organisation eine Stiftung ins Spiel bringt. Die soll den Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2030 organisieren und Vattenfall zu einem Unternehmen für erneuerbare Energien umbauen. Finanziert vom Konzern selbst sowie dem schwedischen und deutschen Staat.
Mit Blick auf den bevorstehenden Weltklimagipfel in Paris hat die EU-Umweltorganisation heute Zwischenbilanz der europäischen Anstrengungen gezogen. Eine positive, wie Kai Küstner berichtet.
Die EU bemüht sich nach Kräften darum, auch weiterhin auf diesem Planeten als der beste Freund des Klimas wahrgenommen zu werden. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, jetzt muss die Welt nachlegen. So lautet die Botschaft, die Brüssel zu verbreiten sucht. Folglich mahnt EU-Klimakommissar Cagnete, wenn die Welt sich selbst das Ziel gesetzt hat, die Erderwärmung unter 2 Grad zu halten, dann haben wir das noch nicht erreicht. 2 Grad Erderwärmung, das gilt als die magische Marke. Schafft es die Weltgemeinschaft langfristig unter diesem Wert zu bleiben, ließen sich die Auswirkungen des Klimawandels, schmilzendes Polareis, steigende Meeresspiegel einigermaßen in Schach halten, so heißt es. Wenn man die Zusagen von insgesamt 150 Ländern zusammenrechnet und davon ausgeht, dass die voll umgesetzt werden, dann landen wir bei etwa 3 Grad. Wir müssen also mehr tun. Warnt der Spanier. Alle Augen werden sich nun auf die Weltklimakonferenz in Paris richten, die in ein paar Wochen beginnt. Auch wenn Industrieriesen wie die USA und China durchaus erkannt zu haben scheinen, dass auch bei ihnen der Klimawandel erheblichen Schaden anrichtet, ist noch unklar, worauf sich die Weltgemeinschaft in Paris wird einigen können und wie ehrgeizig das sein wird. Wir wollen ein bindendes Abkommen, aber auf Ebene der Vereinten Nationen gilt das Prinzip der Einstimmigkeit. Und darin besteht die Schwierigkeit, wir wollen ehrgeizig sein, aber alle müssen an Bord sein. Sich selbst sieht Brüssel auf einem guten Weg. Die gesteckten Ziele beim Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen für das Jahr 2020 dürfte man erreichen oder sogar übererfüllen. Das geht aus einem aktuellen Bericht der EU-Umweltagentur hervor. Zwischen 1990 und heute haben wir die Emissionen im Schnitt um 1% in jedem Jahr zurückgefahren, erläutert der Chef der EU-Umweltagentur Hans Bräunings. Dass man weniger klimaschädliche Gase in die Luft puste, ist für die Kommission die logische Folge dessen, dass man den Anteil der Erneuerbaren stetig erhöht habe. Unsere Bilanz ist besser als gedacht und lassen Sie mich darauf hinweisen, dass im selben Zeitraum 1990 bis 2014 unsere Wirtschaft um 46% gewachsen ist. Das beweist, Umweltschutz und Wachstum können Hand in Hand gehen. Meint der EU-Klimakommissar. Auch wenn die Europäer gerne darauf verweisen, dass sie weltweit zu den eifrigsten Klimarettern zählen, genauso regelmäßig kritisieren Naturschützer auch die EU für aus ihrer Sicht zu wenig ehrgeizige Ziele. Als die Europäer ihre Richtmarken für das nächste Jahrzehnt bis 2030 verkündeten, passierte genau das. Und so mahnt auch jetzt das Umweltbündnis mit dem Namen Climate Action Network, die EU dürfe das Erreichen der Ziele für 2020 bitte nicht als Entschuldigung nutzen, die Anstrengungen in den Jahren danach zu mindern.
Nirgendwo hinterließ der tragische Absturz der Germanwings-Maschine in den französischen Alpen eine so große Lücke wie in Haltern. Um ihre 18 Todesopfer trauern die Stadt und das Josef-König-Gymnasium gemeinsam. Der Zusammenhalt beeindruckte heute auch Angela Merkel. Über den Besuch der Bundeskanzlerin Heike Saffer.
Knapp 7 Monate nach dem tragischen Absturz der Germanwings-Maschine in den französischen Alpen hat Kanzlerin Angela Merkel heute ihr Versprechen eingelöst. Gemeinsam mit NRW-Schulministerin Silvia Löhrmann besuchte sie das Josef-König-Gymnasium, die Schule, die bei dem Germanwings-Absturz 16 Schülerinnen und Schüler und 2 Lehrerinnen verloren hat. In einer bewegenden Rede versuchte Kanzlerin Merkel, das Unglück in Worte zu fassen. Auf die Frage nach dem Warum, die viele Menschen quäle, gebe es einfach keine Antwort. Ohne Pressevertreter nahm sich die Kanzlerin 1 Stunde Zeit für die Angehörigen der Opfer und für die Schüler. Die Gespräche haben gut getan, so Schülersprecherin Johanna König. Sie sei froh, dass sich die Kanzlerin die Zeit genommen habe. Am Ende zeigte sich Angela Merkel beeindruckt von der Stadt Haltern. 18 japanische Kirschbäume auf dem Schulhof, für jedes Opfer einer. Ein Andachtsraum in der Schule und all die vielen Erinnerungen an die Toten haben sie sichtlich bewegt. Haltern sei damit auch ein Vorbild geworden, wie man in einer so fürchterlich traurigen Situation trotzdem Gemeinschaft zeigen könne.
Die IG Metall hat heute in Frankfurt am Main nicht nur ein neues Führungsduo gewählt. Auf dem Gewerkschaftstag ging es auch um die Aufarbeitung des VW-Abgasskandals. Erstmals gingen die Arbeitnehmer in die Offensive. Vanessa Rennert.
Auf dem Gewerkschaftstag der IG Metall haben heute die Gewerkschaft und der Konzernbetriebsrat von Volkswagen zum ersten Mal eine gemeinsame Erklärung zum Skandal bei dem Autobauer abgegeben. Darin verurteilen sie die Manipulationen der Abgaswerte bei Dieselmotoren. Und sie machen der Unternehmensführung von VW schwere Vorwürfe. IG Metall und Betriebsrat kritisieren, man habe zu lange an den alten Strukturen festgehalten. Dazu gehört nach Ansicht der IG Metall die starre Hierarchie, die auf eine Reihe von Top-Entscheidern zugeschnitten war. Die Vertreter der IG Metall im Aufsichtsrat von VW werden die Aufklärung mit aller Kraft vorantreiben. Eine Mitschuld wird ausgeschlossen. Man übernehme für das eigene Handeln Verantwortung, nicht aber für das Versagen anderer. Auf dem Gewerkschaftstag in Frankfurt wurde zudem der bisherige 2. Vorsitzende, Jörg Hofmann aus dem Bezirk Baden-Württemberg, zum neuen Chef gewählt. Er sagte nach seiner Wahl, er wolle als neuer IG Metall-Chef dafür sorgen, prekäre Beschäftigung zurückzudrängen. Außerdem sollen die Beschäftigten verstärkt selbst bestimmen können, wie ihre Arbeitszeiten aussehen. Zur 2. Vorsitzenden wurde Christiane Benner gewählt. Die 47-Jährige war sichtlich gerührt. Sie sei sehr stolz, als erste Frau in der Geschichte der IG Metall mit an der Spitze zu stehen.
Trotz der größten Krise ihrer Geschichte hält die FIFA am Wahltermin für die Nachfolge des gesperrten FIFA-Präsidenten Blatter fest. Und UEFA-Chef Platini darf noch auf eine Kandidatur hoffen, obwohl auch er gesperrt ist. Das entschied heute das Exekutivkomitee des Weltfußballverbandes in Zürich. Von dort Tim Brockmeier.
Am 26. Februar 2016 soll ein neuer FIFA-Präsident gewählt werden. Unabhängig von den Suspendierungen von Amtsinhaber Sepp Blatter und UEFA-Chef Michel Platini bestätigte das FIFA-Exekutivkomitee diesen Termin. Nach den jüngsten Sperren und Enthüllungen im Korruptionsskandal war über eine Verschiebung der Wahl spekuliert worden. Auf seiner Dringlichkeitssitzung in Zürich entschied sich das FIFA-Exco aber eben gegen eine Verschiebung. Gleichzeitig verpasste das FIFA-Exco Forderungen nach Transparenz einen erneuten Tiefschlag. So wurde ebenfalls entschieden, den satzungsgemäß eigentlich festgelegten Integritätscheck der Kandidaten nicht durchzuführen. Damit wurde vor allem für den momentan suspendierten UEFA-Chef Michel Platini eine Hintertür geöffnet. Als suspendierter Kandidat hätte Platini den Check nicht überstanden, wäre nicht zur Wahl zugelassen worden. Jetzt bleibt dem Franzosen aber noch bis zum Wahltermin Zeit, seine Unschuld zu beweisen und für eine Aufhebung der Sperre zu sorgen. In diesem Fall könnte er sich tatsächlich zum neuen FIFA-Präsidenten wählen lassen.
In der Fußball-Champions League starten heute 2 deutsche Clubs in den 3. Spieltag der Gruppenphase. Bayer Leverkusen empfängt den AS Rom, der FC Bayern München ist beim FC Arsenal zu Gast. Tabea Kunze blickt voraus.
Ein Sieg in London und die Bayern haben den Sprung ins Achtelfinale so gut wie geschafft. Gegner Arsenal hat in dieser Champions-League-Saison noch keinen Punkt geholt, steht in der Liga allerdings auf Rang 2. Bayerns Offensivstar Thomas Müller rechnet deshalb mit mutigen Londonern.
Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es so ein Spiel wird wie die letzten Spiele, die ich so gemacht habe, egal ob jetzt für Bayern oder für die Nationalmannschaft, wo der Gegner zu 10 verteidigt, sondern ich freue mich eigentlich darauf, dass beide Mannschaften den Offensivgeist eigentlich auf ihre Fahne geschrieben haben.
Besondere Lust hat Müller auf das Duell mit Mesut Özil und Per Mertesacker, den beiden Deutschen im Arsenal-Trikot.
Vor dem Spiel und nach dem Spiel können wir uns auch gerne unterhalten und ein paar Witze machen, aber auf dem Spielfeld ist man Gegner und dementsprechend gehe ich da auch an die Sache ran.
Gegen den AS Rom wollen die Leverkusener von Trainer Roger Schmidt das schaffen, was in der Bundesliga zuletzt zu selten geklappt hat, Tore schießen.
Ich bin jetzt sehr weit davon entfernt, die Gelassenheit zu verlieren und den Glauben zu verlieren, dass wir eben halt unsere Angriffe zu Ende spielen.
Ein Heimsieg gegen Rom und das Achtelfinale rückt auch für Leverkusen ein gutes Stück näher.
Anstoß ist zur gewohnten Champions League-Zeit um 20.45 Uhr. Das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Am Mikrofon war Ulrike Heckmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.